Das Thema für heute habe ich gewählt. Eigentlich ging es ja darum, frei werden von Sucht. Das war ja das Thema, zu dem der Referent sprechen wollte. Dummerweise ist er erkrankt. Wir können auch gleich noch mal im Gebet für ihn einstehen. Ich dachte, ich bin jetzt in keiner bekannten Sucht so drin gewesen, spreche also nicht als Insider. Ich kann ja nur als Theologe sozusagen darüber sprechen. Was ist denn Suchtthema, Sucht in der Bibel? Ich kam auf das Thema Sehnsucht. Das ist das, Sehnsucht ist so ein bisschen angenehmer. Sucht ist so ein bisschen negativer. Sehnsucht ist so eine positive Sache. Aber es ist auch ein bisschen unscharf, was ist eigentlich Sehnsucht. Na, es ist nicht so ganz klar umgrenzbar. Was ist eigentlich Sehnsucht? Kommt auch das Wort Sucht vor, ist aber irgendwie nicht so negativ. Sehnsucht. Was ist Sehnsucht? Ich dachte, wenn jetzt jeder mal Stift und Papier zur Hand nimmt, im Geiste, und jeder mal für sich aufschreibt, ohne dass er den anderen rechts und links sehen lässt, was er schreibt. Jetzt mal im Geiste aufschreiben, was sind die zwei größten Fehler in deinem Leben gewesen? Überleg mal kurz und schreib mal im Geiste auf. Ich sammle die Zettel gleich nicht ein. Was sind die zwei größten Fehler in deinem Leben gewesen? Ich würde dafür wetten, die zwei größten Fehler, die du begangen hast, hängen zusammen mit einer Sehnsucht. Hängen damit zusammen, dass du das getan hast und du hast die Motivation daraus, aus einer Sehnsucht, einem ungestillten Verlangen. Das war die Motivation. Und es ging schief. Hast herausgefunden, es war was Schlechtes, hat dir nicht weitergeholfen. Wenn du jetzt die zwei schönsten Momente deines Lebens aufschreibst, schreibst direkt darunter, was sind die zwei schönsten Momente? Toller Urlaub oder irgendwas, wo warst du total on the top of the world, wie man auf Englisch sagt. Was war das Tollste? Ich glaube, es hängt genauso zusammen mit Sehnsucht. Sehnsucht ist so ein Ding, was man gar nicht klar fassen kann. Nicht in so eine Formel packen, aber in jedem Herzen ist eine Sehnsucht. Es sind verschiedene Sehnsüchte. Es sind verschiedene Dinge, die zutiefst uns antreiben oder schieben, die, auch wenn man sie gar nicht merkt, die uns voranbringen. Das finde ich eine ganz interessante Sache. Sehnsüchte sind wunderbar und sie führen zum Leben und zu Genuss und zu großer Freude und Erfüllung. Sehnsüchte. Aber manche Sehnsüchte lassen uns auch leiden. Manche Sehnsüchte sind ganz, ganz schmerzliche Erfahrungen. Je nachdem, wonach du dich sehnst, was du vermisst. Und manche Sehnsüchte treiben einen sogar dazu, dass manche Leute sich umbringen, weil sie zutiefst so stark unter ihrer ungestillten Sehnsucht leiden. Thema Sehnsucht. Ich habe noch nie darüber gepredigt und dabei ist das so ein wichtiges Thema. Je mehr ich darüber nachdenke, das ist wichtig, Thema Sehnsucht. Was treibt dich an? Was treibt mich an? Wonach empfindet man Sehnsucht? Zum Beispiel nach einem Freund. Einer, der wirklich da ist. Oder nach einem Partner. Partnerin, jemand, der nicht nur einfach morgens im Bett neben einem aufwacht, sondern der wirklich ein Gegenüber ist, mit dem man alles teilen kann, bei dem man geborgen ist, eine sehnt sich nach Ruhe, gerade wenn das Leben so sehr viele Anforderungen hat, so stressig ist. Sehnsucht nach Ruhe, Sehnsucht nach der Ferne, Fernweh gibt es auch. Dass man einfach es irgendwann nicht mehr aushält, einfach weg muss. Zumindest mal in den Wald, irgendwie alleine was machen, irgendwas erleben. Aus dem Trott raus. Es gibt verschiedenste Sehnsüchte. Auf dem Grund jeder Sehnsucht liegt eine tiefere Sehnsucht. Das ist meine Hypothese. Jede Sehnsucht liegt auf dem Grund einer tieferen Sehnsucht, die nie richtig gestillt wird. Das ist so das, was ich euch vermitteln möchte. Alle Sehnsüchte letztlich, die man im Leben hat, alles, was einen antreibt, man greift nach etwas, aber das, was man greift, ist letztlich nicht die tiefste Erfüllung. Letztlich das, was man greift und was man genießen kann, wird vergehen. Und das hinterlässt so einen schalen Beigeschmack. Das hinterlässt das Gefühl, auf dieser Erde bleibt nichts. Es wird mich nichts vollkommen ausfüllen. Ich kann nur, wie bei einer Perlenkette, eine kleine Erfüllung nach der anderen aufreihen, weil die letzte Erfüllung, dass ich wirklich zum Frieden komme, oder biblisch gesehen, das ist der Shalom, heißt ja mehr als, na, in Israel sagt man im Shalom so, wie hallo, aber Shalom ist ja noch viel mehr. Shalom ist ja der umfassende Friede, dass ich aufgehoben bin und glücklich und zufrieden. Das werde ich auf der Erde nur in winzigen Dosen bekommen. Und man kann richtig süchtig danach werden, nach ein bisschen mehr von dieser Erfüllung. Und letztlich bleibt es immer unerfüllt. Also das ist die Hauptidee. Jede Sehnsucht, die ich habe im Leben, über die wir auch gleich noch sprechen werden, darunter liegt eine zugrunde liegende Sehnsucht. Und um die geht es. Manche Menschen erfahren Sehnsucht, indem sie am Strand gehen und über das Meer schauen. Und der Wind weht, die Wogen. Und man empfindet so eine Sehnsucht nach Weite, aber es ist auch so eine gewisse Schwermut. Ich weiß nicht, ob ihr solche Menschen seid, die mit dem Meer was anfangen können. Manche empfinden das in den Bergen. Es ist so schön und so wunderbar und letztlich hat man das Gefühl, ich müsste es noch viel mehr aufnehmen. Ich müsste das noch viel mehr in meine Seele reinkriegen, diese Schönheit. Im nächsten Moment schreit irgendwas oder eine Möwe macht einen auf den Kopf oder irgendwas, man tritt gegen eine verendete Qualle und dann ist es wieder hinüber. Und man denkt, ähnlich wie im Faust, der Dr. Faust sagte, ne, Augenblick, verweile, denn du bist so schön. Diese winzigen Momente, wo so ein bisschen Glück zu greifen ist, wenn man das doch festhalten könnte, wenn man das doch anreichern könnte und in dem Herzen behalten. Und das Tragische und das Schwermütige dabei ist, dass die Sehnsucht einfach nicht gestillt wird, dass es durch die Finger gleitet und dann wieder weg ist. Und das ist traurig. Und so hat die Sehnsucht etwas Schwermütiges. Sehnsucht hat jeder. Jeder empfindet bei unterschiedlichen Dingen Sehnsucht. Und den anderen ergreift Sehnsucht, wenn er Fotos von früher sieht. Wenn man mal so die noch ein bisschen älter ist und das Fotoalbum von früher aufschlägt und manchmal sind die Fotos vergilbt und in Farben ein bisschen komisch. Aber irgendwie bei allem, was damals auch schwierig war, aber es war was Schönes. Es war die Kindheit oder Urlaube. Es ergreift eine Sehnsucht, wenn es doch nochmal wieder so schön wäre. Und wenn ich nicht unter diesem Stress oder unter dieser Krankheit leiden würde, oder wenn ich aus diesem jetzt bedrückenden Lebenszusammenhang raus könnte Und damals in der Kindheit war es so leicht und ich hatte keine Verantwortung groß und es war so schön. Manchmal ist es das. Jeder hat so einen Punkt, wo er an seine Sehnsucht stößt, in Berührung kommt mit seiner Sehnsucht. Der andere hört ein Musikstück. Er zum Beispiel, oder verschiedene andere klassische Musik, oder eine Musik, wo du dich erinnerst, ne? Das war die Situation, das war unser Lied damals, oder irgendwie, oder da, das war die erste Platte, die ich mir gekauft habe, ey, da hatte ich noch die und die Haarfrisur, und wir hockten da und da. Das ist so ein Stück Sehnsucht, das ist schön, und trotzdem irgendwie bitter, ne? Weil es vorbei ist, weil es zerflossen ist, weil es, du kannst die Scheibe jetzt nochmal hören, und erinnerst dich, aber es ist, du bist nicht damals. Ne? Und es ist weg, es ist vorbei. Und dieses Gefühl, was so unscharf bleibt, was süß und bitter gleichzeitig ist, was uns antreibt und uns das ergreifen möchte und auf der anderen Seite, was so traurig und schwermütig macht, weil es nicht bleibt, nicht greifbar ist. Das ist dieses Thema Schwermut, Sehnsucht, Entschuldigung. Manche, wenn sie überlegen, kommt ja in ihre Sehnsucht, wenn sie überlegen, wer kennt mich wirklich? Was bringt dich zum Weinen? Was bringt dich zum Jubeln? Was weckt die tiefsten Emotionen in dir? Ich möchte in diese Situation kommen, ich möchte wieder diesen Menschen begegnen. Das sind alles Fragen, die dich an das Thema Sehnsucht bringen. Jeder wird berührt davon. Das ist ein schönes und ein schmerzliches Thema. Sehnsucht hat jeder. Der zweite Aspekt, Sehnsucht, Sehnsucht zeigt deine Größe. Jetzt wäre ich mal gespannt, ob jemand von euch diesen Punkt weiter predigen könnte. Was ist denn damit jetzt gemeint? Zum Vergleich. Das Besondere an Menschen ist ihre Sehnsucht. Wusstet ihr das? Denn wir sind die einzigen Lebewesen, die Sehnsucht haben. Tiere haben keine Sehnsucht. Tiere haben keine Sehnsucht. Tiere zum Beispiel haben Bedürfnisse. Hunde wollen gestreichelt werden. Katzen wollen tun, was sie wollen. Tiere wollen fressen, sich vermehren. Und wenn das alles klappt, dann haben sie keine Bedürfnisse. Dann liegen sie still und lesen keine Lebensratgeber. Die gehen nicht in die Therapie. Tiere haben keine Probleme. Also wenn sie keine Zecken haben, oder irgendwas juckt oder beißt, und wenn die Kinder ihn nicht am Schwanz ziehen, also wenn nichts ist, dann ist auch nichts. Dann sind sie nicht umgetrieben, sie suchen nach keinem Sinn dahinter. Sie denken nicht an eine Ewigkeit, sie denken nicht voll Trauer zurück an irgendwas, was gewesen ist. Tiere haben Bedürfnisse, aber keine Sehnsüchte. Und bei Menschen ist das anders. Wenn ein Mensch gut gegessen hat, essen wir weiter. Das kenne ich allzu gut. Wenn ich satt bin, ich könnte einfach noch mehr essen. Manchmal muss ich mich zwingen, ganz oft muss ich mich zwingen, weiter essen. Warum? Ich habe doch alles. Jedes normale Tier würde aufhören zu fressen, aber ich könnte noch mehr essen. Wenn einer eine Wohnung hat und lebt drin. Wenn er ein Haus hat, dann wieder ein Haus. Wenn er ein Haus hat, dann wieder zwei Häuser. Wer zwei Häuser hat, denkt daran, wie er vier Häuser bauen könnte, damit, ne, das ist eine Sehnsucht, die einen vorantreibt. Kein Vogel würde ein zweites Nest bauen und ein drittes, wenn das erste funktioniert. Was treibt uns dies mehr? Was ist letztlich die Sehnsucht dahinter? Das ist doch mal ganz interessant. Antrieb für ganz vieles ist Sehnsucht. Und wenn ich 4 Häuser habe, dann möchte ich eine Ferienwohnung oder ein Schiff. Die Sehnsucht endet nicht. Auch wenn ich schon ganz viel habe, wenn ich... Ich denke mir immer, wenn ich diese großen Villen, ne, manchmal gibt es so Reportagen, die tollsten Villen auf der Welt, irgendwie irgendwelche Hollywood-Stars mit 136 Badezimmern, und ich dafür lebe, oder wie viele Schlafzimmer, da kann es ja das Leben nicht reichen, nicht? Also irgendwie von Zimmer zu Zimmer zu ziehen. Wozu haben die so viele Badezimmer? Ich meine, was machst du damit? Manchmal wundert man sich. Und trotzdem braucht man das. Du kannst nicht in der Liga da oben mitspielen bei den Hollywood-Stars und Leuten, Politikern, Ölmagnaten, Medienmogulen. Du kannst nicht da mitspielen, ohne eine 400-Zimmer-Wohnung im Haus zu haben, ein Anwesen, dann natürlich nochmal das Ferienhaus und den Privatjet und so. Es geht immer weiter. Warum? Was ist die Sehnsucht dahinter? Natürlich kann man sagen, es ist Protzen und die wissen auch nicht mehr, was sie mit dem Geld tun sollen. Aber jedes menschliche Handeln ist ja motiviert. Welche Sehnsucht wird da gestillt? Das finde ich sehr, sehr spannend. Der Mensch ist ein Sehnsuchtswesen. Wir sind zutiefst von Sehnsüchten angetrieben und erfüllt. Wir machen uns das oft nicht bewusst. Wie viele von unseren Handlungen durch eine Sehnsucht motiviert ist. Wir machen es nicht bewusst, aber der Mensch, wir sind zutiefst ein sehnsüchtiges Wesen. Blaise Pascal, ein Philosoph und Mathematiker, 1600 irgendwas, er sagte, alle Menschen suchen nach dem Glück. Das gilt ohne Ausnahme, so unterschiedlich auch die Mittel sein mögen, die sie dafür benutzen. Sie streben alle diesem Ziel zu. Blaise Pascal, viele hundert Jahre in der Vergangenheit, hat er irgendwas gesagt, was auch heute noch stimmt, also was wahr ist? Ich habe den Eindruck, alle Menschen suchen nach dem Glück. Und wenn du danach suchst, dann hast du es ja nicht. Sonst würdest du dich ja zur Ruhe setzen. Wir haben Glück in kleinen Dosen, in einzelnen Momenten, aber wer würde sagen, ich habe genug? Das ist auf der einen Seite das Verhängnis des Menschen, dass wir immer weiter angetrieben sind, was wir auch haben. Und auf der anderen Seite ist es auch die Größe des Menschen. Darf ich einmal das Bild sehen? Oh. Ich habe ein Bild von Renoir, den finde ich klasse. Renoir, ich glaube 1875 hat er das gemalt in Nordparis, zeigt es einen Marktplatz, ein Straßencafé, wo Leute zusammen sind. Und im oberen linken Bereich sind Leute auch, die tanzen. Ist hinten, im Hintergrund spielt eine Kapelle. Was ist der Eindruck, den ihr bei diesem Bild habt? Der eine kann mit Bildern was anfangen, der andere sieht nur komische Farben. Es mag sein, dass jetzt Impressionismus dich nicht anspricht, aber vergleich dieses Bild mal mit dem nächsten. Das ist auch ein Pariser Straßencafé. Leute sitzen da, es scheint auch die Sonne. Zeigst du mal das andere? Impressionismus drückt was aus, mehr als das Foto. Es ist ja nicht fotorealistisch gemalt. Manche Farben sind ja verschwommen, sind so eher getupft. Ne, ganz wichtig bei Impressionismus sind ja diese Sonnenreflexe. Die Leute, die unter dem Blätterdach sitzen, das wird ganz lebendig. Aber was für eine Stimmung wird da ausgedrückt? Wir müssen eigentlich Karl fragen als Maler. Was empfindet ihr, was für eine Stimmung wird da ausgedrückt?
denke mal, eine lebhafte. Man spricht miteinander.
Lebhaft. Miteinander sprechen, kommunizieren, leben. Was sind noch Aspekte?
Tanzen,
Freude.
Was habt ihr noch? Los.
Da ist viel los, da ist niemand allein, jeder findet einen, die Leute sind einander zugewandt, man kann sich verlustieren, man kann der Musik zuhören, man kann tanzen, man kann am Tisch sitzen, irgendwie ist was Freundliches da.
Wir haben alle das Weiche.
Ja, da war die Kleidungstracht natürlich noch festgelegter, mit den Sonnenhüten. Ich glaube, Renoir ist mit jedem Tag mit der Staffelei, habe ich gelesen, auf diese Marktplätze gegangen und wollte das richtige Leben einfangen. Also so, wie Menschen gelebt haben und was ihn als Maler sind ja oft so ganz, überhaupt alle Künstler, empfindsame Seelen. Sie haben etwas gesehen und es verbindet sich mit ihrer Sehnsucht, es verbindet sich mit dem, welches Gefühl wird hier vermittelt? Welche Atmosphäre herrscht auf diesem Marktplatz? So eine Gelassenheit. Und ich glaube, das ist das, was Menschen zumindest die mit Bildern was anfangen können. Warum gucken wir unseren Renoir an, wenn wir uns den angucken? Was spricht da zu uns? Es ist oft dies, dass wir mitempfinden können, unsere Seele mit in Schwingung kommt, wenn du selber mal in Frankreich warst. Und so, na, das ist so eine gewisse Gelassenheit. Weg von diesem Stress, den wir hier haben und eng getaktet und Anforderungen. Und da ist eine Gelassenheit, eine Ruhe, eine Leichtigkeit. Da ist es schön, da ist es Frühling. Ne? Die Sonne scheint, die Leute haben natürlich neue Mäntelchen an, aber es wird langsam Frühling, es wird warm, man sitzt draußen, man genießt das Leben. All diese positiven Emotionen werden da angesprochen. Und das ist das, was der Renoir in Bildern fassen konnte. Und wenn ich noch mal einmal das zweite Bild sehen darf, das drückt das einfach nicht aus. Wenn du in Frankreich warst und wenn du jetzt noch mal, dein Partner sitzt da am Tisch, dann macht man so ein Foto mal und der guckt dann auch in die Kamera, aber dann guckt man im Grunde nur auf den Typen, den man da ablichten wollte und denkt, ja guck, das war 2013 in Frankreich, in Lyon. Aber wenn du das andere Bild zeigst, da wird noch viel mehr ausgedrückt. Der Künstler spricht zu uns ohne Worte, ne, und spricht diese Sehnsüchte an. Und wer da eine Antenne dafür hat, bei anderen Leuten ist es Musik, vollkommen egal. Was zu dir kommuniziert, heißt der Künstler, zeigt etwas, bringt deine Seele in Schwingung, in die gleiche Resonanzfrequenz, wie er hat, das, was er toll fand. Ne? Diese Gelassenheit, diese Lebensfreude, dieses Bejahende. Es gibt Zukunft, es gibt Hoffnung, es ist schön, hier zu sein. Es hat was Behütendes, es ist nicht Drama, es ist nett hier. Das ist das, was wir auch wollen, was eine tiefe Sehnsucht in uns anspricht. Das zeigt auch unsere Größe, denn ganz spannend. Das zeigt unsere Größe, denn wir schaffen Kunstwerke, Künstler schaffen Kunstwerke, die diese Sehnsucht widerspiegeln. Das ist das, wohin wir wollen. Na, dieses Leben, diese Lebensfreude, diese Gelassenheit, diese Geborgenheit, das ist das, was uns antreibt, das hält uns auch auf Trab, um es zu schaffen. Kein Tier, das voll gefressen ist, würde nach irgendwas noch verlangen. Es liegt in der Ecke und nichts ist. Und diese Sehnsucht treibt uns voran, einen Zustand zu erwünschen, zu erarbeiten, der darüber hinausgeht, über Essen und Trinken. Das gehört zur Größe des Menschen. Stellt euch Christopher Columbus vor, ohne Sehnsucht. Was hätte der gemacht? Der wäre niemals losgesegelt. Das sind Dinge, die Menschen zu Höchstleistung, zu was Besonderem bringen. Das ist das, was auch dich persönlich, auch wenn du niemals berühmt sein wirst, keine Straße nach dir benannt wird, dein Angesicht auf keiner Briefmarke erscheinen wird, Das ist das, was dich selber zu einer Größe bringt. Dass dich arbeiten lässt, dich einsetzen lässt für etwas Besonderes, für etwas, was über dich hinausgeht. Ganz viel von sozialem Engagement wird dadurch künstlerisches Engagement verständlich. Der dritte Aspekt. Sehnsucht ist die Quelle für Verzweiflung und Sucht. Der dritte Aspekt. Weil es ein so starkes Drängen in uns ist, diese Sehnsucht, gibt es gute und schlechte Sachen. Wahrscheinlich wird niemand auf dieser Erde ermordet, ohne dass beim Mörder eine Sehnsucht dahinter steckt. Nur eine fehlgeleitete Sehnsucht. Wahrscheinlich wird kein Krieg angefacht, ohne eine Sehnsucht. Sehnsucht hat etwas Destruktives. Man kann Sehnsucht gebrauchen für etwas Schlechtes. Etwas, was heruntermacht, was einen selber und das andere schädigt. Und da sind wir eben bei diesen Süchten. Bekannte Süchte, letztlich gehen alle Süchte auf eine Sehnsucht zurück. Bei Alkohol, jetzt bin ich nicht selber alkoholabhängig gewesen, aber das, was ich darüber weiß, vermute, das ist letztlich eine Sehnsucht nach Trost, dass ich einen Trost, ein Glück, eine Freude, die ich brauche, so nicht bekomme und ich betäube mich. Der Alkohol spiegelt dann vor eine vordergründige, kurzfristige Befriedigung dieser Sehnsucht, aber letztlich lässt der Rausch wieder nach. Je mehr ich Sehnsucht habe, je mehr der Rausch nachlässt, desto mehr brauche ich Alkohol, um wieder zurückzukommen in diesen Zustand von Frieden und Geborgenheit. Letztlich, was ich zutiefst nicht habe, ist Geborgenheit. Das ist das Ding, meine Hauptsehnsucht. Und wenn die ungestillt wird und ich keinen Weg sehe, die zu stillen, muss ich zu irgendetwas anderem greifen, zum Beispiel zum Alkohol, um das zu dämpfen. Dass diese Gedanken, dass diese nagenden Gefühle eben mich nicht so runterziehen. Alkohol löst das Problem nicht, Alkohol verschärft das Problem. Essen ist ja in der Bibel zum Beispiel eine Sünde, Fresssucht, was in unserer Kultur vollkommen unbekannt ist. Auch Essen stillt eine Sehnsucht im Leben, im Herzen. Eine Sehnsucht zum Beispiel auch nach Trost, nach Liebe. Wenn ich mich ungeliebt fühle, esse ich, um zumindest ein Gefühl von Wohlempfinden im Magen zu haben. Und je weniger ich mich geliebt fühle, desto mehr fülle ich meinen Magen. Der Magen dehnt sich aus, ich brauche immer mehr, ich werde immer dicker. Und dann setzt natürlich dieser ganz blöde Kreislauf ein. Je unattraktiver ich von außen aussehe, weniger dem Schönheitsideal empfinden, entspreche, desto weniger Anerkennung und Liebe bekomme ich, desto mehr stopfe ich mich hier rein. Das sind Kreisläufe. Das ist Sehnsucht durch irgendwas anderes gestellt, was mich nicht weiterbringt, sondern weiter weg von dem Ziel. Und dann sage ich, ich habe aber nur diesen einen Weg, das zu stillen. Was soll ich denn anders machen? Und ich stopfe noch mehr in mich rein, weil ich so traurig bin. Und dann versuche ich zu fasten und denke, ja, das darf man ja auch nicht. Und der Doktor sagt, und meine Gelenke tun schon weh. Und dann faste ich und dann kommt dieser Heißhunger, körperlich und seelisch. Und dann stopfe ich wieder 3-4 Tüten Chips in mich rein vom Fernsehen, weil ich allein bin, weil keiner da ist. Ich will das nicht von oben herab sagen, sondern es ist so eine tiefe Trauer, eine Quelle für Verzweiflung und Sucht. Pornografie, Sexsucht, Sehnsucht nach echter Nähe, die auch so ein One-Night-Stand nicht ausfüllt. Echte Nähe, Geborgenheit, verlassen, sich ganz jemandem anvertrauen, der sich auch mir ganz anvertraut, hingibt, das ist das, was ich eigentlich erst nicht habe. Ne? Kurzfristige Erfüllung und nachher fühlt man sich bäh. Jeder weiß es, dass uns keinen sexsüchtigen, pornosüchtigen gesagt werden, dass es nicht gut ist. Jeder weiß es, fühlt es selber, das ist nicht die Erfüllung, das ist auch das ist was Tolles eigentlich, die Sehnsucht, die ich habe, und ich mache so etwas Schmutziges daraus. Und trotzdem ist das immer noch besser als gar nichts, weil ich die eigentliche Erfüllung nicht habe. Das ist wieder dieser Teufelskreis, Spielsucht. Die Sehnsucht nach Ruhe, nach Ablehnung von dem, was mich quält, was viel zu viel für mich ist, hin zu einer Faszination für irgendwelche kleinen Spielchen, die mich in so eine andere Welt holen. Spielsucht kann so stark sein, dass Menschen Haus und Hof verkaufen, Beziehungen abbrechen, ihre Kinder nicht mehr kennen, weil es nur noch die Welt ist, in der sie leben. Destruktiv. Quelle für Verzweiflung und Sucht. Und du kannst sie ja nicht abstellen, die Sehnsucht. Du kannst ja nicht sagen, jetzt 3 Wochen will ich mit meiner Sehnsucht nichts zu tun haben. Die Sehnsucht ist immer da. Jeder hat sie. Die Sehnsucht ist da und treibt Menschen wirklich in die Verzweiflung. Und wer das dann ins Dunkel zieht, ich habe Sehnsüchte, aber da bin ich moralisch, finde ich die nicht gut. Ich will die im Geheimen machen. Was im Geheimen und Dunkeln ist, da wächst auch irgendwas. Aber das sind meist ganz, ganz üble Sachen. Ich weiß nicht, wohin mit meiner Sehnsucht. Das ist eine Riesenqual. Und ich habe viele dieser Gedanken von einem Vortrag von Johannes Havel, der es hervorragend auf den Punkt bringt. Er sagt, es gibt eine ganze Religion. Das fand ich sehr interessant. Eine ganze Religion, die sich damit beschäftigt, mit den Sehnsüchten umzugehen. Das ist der Buddhismus. In Deutschland so die Modereligion im Moment, neben den alten Religionen, Runen und Schamanismus. Ganz modernen Buddhismus, kennt ihr durch Yoga und verschiedenste andere Dinge. Die Idee beim Buddhismus ist, dass dieser, war ja so ein Prinz, ne? Siddhartha, er war ein Prinz aus ganz beschützten, wohlhabenden, wunderbaren Haus, und der hat sich mal aufgemacht, durch die Welt zu gehen, ne? Die Gegend, die er mal beherrschen sollte, selber kennenzulernen, und er war vollkommen schockiert, was er sah, wie viel Leid, wie viel Schmutz, wie viel Elend bei den Menschen war, wie schrecklich alles war, wie wenig schön und wie gewaltsam und wie furchtbar. Und ihn hat das innerlich so zerrissen, dass er im Grunde letztlich eine Religion entschieden hat zu machen, eine Denkweise, eine Philosophie, die sagt, all diese Sehnsüchte sind schlecht. Die Sehnsüchte sind das, was für alles Böse auf der Welt verantwortlich ist. Wenn ich nach nichts mehr verlangen hätte, nichts mehr wollen wollte, sondern nur noch in mir ruhen, durch Meditation, mich in mich selbst hinein zurückziehen und abschließen, und gerade diese Atemtechniken und dieses Meditieren, nur in mir. Wenn ich in Kontakt mit anderen, dann komme ich sofort in Kontakt mit meinen Sehnsüchten. Und die kann ich nicht stillen. Sich in sich zurückziehen und die Sehnsüchte abschneiden. Das ist letztlich die Grundidee von Buddhismus. Und richtig ist, Sehnsüchte sind für ganz viel Destruktives verantwortlich. Aber falsch, würde ich jetzt aus christlicher Perspektive sagen, falsch dabei ist, dass man die Sehnsüchte einfach abschneidet, damit ein wichtiges Teil des Menschen abschneidet. Wenn dein Fuß dir wehtut, hack ihn ab. Das kann nicht die Lösung sein. Sehnsüchte gehören zum Menschen. Und du musst den Platz finden, wo sie gestillt werden. Der Buddhismus fragt nicht danach, wie ich wieder gesund werden kann, sondern verneint. Der Buddhismus ist letztlich zutiefst eine verneinende Religion, die die Sehnsucht aus dem Leben verbannen will. Ich glaube, darin besteht ein Riesenunterschied zum Christsein. Denn im Christsein ist Sehnsucht. Tür zu Gott. Ist das nicht erstaunlich? Die Sehnsucht wird von der Bibel betrachtet als der innerste, tiefste Schrei deines Herzens. Wenn ihr mal Psalm 63 aufschlagt, Psalm 63, Seite 435, sind wir ungefähr in der Mitte der Bibel, damit man es auch immer gut findet. Psalm 63, Seite 435. Und da spricht David, der ja auch ein Künstler war, also jemand, der sehr eng mit seinen Sehnsüchten auch zu tun war, und unter anderem ein Mann nach dem Herzen Gottes, der diesen riesen Adelstitel trug, war jemand, der sehr stark von Sehnsüchten geplagt, angetrieben war, aber auch eine Erfüllung fand. Und das ist, es gibt viele Psalmen, ich finde diesen ganz klasse. Psalm 63, ein Psalm Davids aus der Zeit, als er sich in der Wüste von Juda aufhielt. Wüste. Das heißt, er war nicht im Königspalast, er schwelgte nicht im Whirlpool bei Sekt und Canapés, sondern er war in der Wüste. Es ging ihm nicht gut. Er war in einer Wüstenzeit. Und das könnte sein, du bist in einer Wüstenzeit. Es kann sein, du bist in einer Zeit, wo es dir nicht gut geht, wo du riesengroß deine Sehnsüchte hast und überhaupt nicht im Frieden bist, zufrieden bist. In dieser Zeit der Wüste schreibt David einen Psalm. Vers 2. Gott, mein Gott bist du. Dich suche ich wie ein Durstiger, der nach Wasser lechzt, so verlangt meine Seele nach dir. Mit meinem ganzen Körper spüre ich, wie groß meine Sehnsucht nach dir ist. In einem dürren, ausgetrockneten Land, wo es kein Wasser mehr gibt. Mit dem gleichen Verlangen hielt ich im Heiligtum Ausschau nach dir, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Denn deine Güte ist besser als Leben. Mit meinem Mund will ich dich loben. Ja, so will ich dich preisen, mein Leben lang. Im Gebet will ich meine Hände zu dir erheben. Und deinen Namen rühmen. Deine Nähe sättigt den Hunger meiner Seele wie ein Festmahl. Mit meinem Mund will ich dich loben. Ja, über meine Lippen kommt großer Jubel. Nachts auf meinem Lager denke ich an dich. Stundenlang sehne ich über dich nach. So viele Male hast du mir geholfen und im Schutz deiner Flügel kann ich jubeln. Von ganzem Herzen hänge ich an dir und deine Hand hält mich fest. So weit einmal. David ging es nicht gut. Christen geht es nicht immer gut. Auch Christen kommen in Wüstenzeiten. Und das ist nicht nur, wenn du eine schlimme Sünde getan hast, sondern manchmal kommt man in ein seelisches Tief. David war in der Wüste und er lechzte nach Gott wie ein Durstiger, der nach Wasser lechzt. Wer schon mal in der Wüste war, weiß, dass das ein Riesenproblem in der Wüste ist, dass es eben kein Wasser gibt. Also das, was ich gerade am wenigsten habe, das brauche ich am meisten. Ist es eine Erfahrung, die du auch kennst? Das, was ich am meisten brauche, davon habe ich am wenigsten. Wenn du ganz down bist und brauchst irgendjemanden Zuspruch und alles, was du hörst, du schaltest das Radio an, den Fernseher, überall kommt irgendwas runterziehendes, irgendeine Katastrophenmeldung, dann ruft dich jemand an und du denkst, vielleicht da wieder ein Kontakt zu Menschen und ist der Arbeitgeber, der irgendwie sagt, das stimmt was mit den Abrechnungen nicht oder irgendwie das Urlaubsgeld wird dir wieder abgezogen oder keine Ahnung, oder du musst am Wochenende arbeiten. Irgendwas. Und du sehnst dich nach Freundlichkeit und machst vielleicht sogar für jemand anders was und der nimmt es gar nicht wahr. Oder geht darüber hinweg oder macht sogar einen blöden Scherz darüber. Und du bist in einer Situation, wo du das, was du am nötigsten brauchst, am wenigsten hast, wie der Durstige in der Wüste. Mein ganzer Körper, mit meinem ganzen Körper spüre ich, wie groß meine Sehnsucht nach dir ist. Wisst ihr, dass Sehnsucht sogar bis ins Körperliche hineingeht? Wenn Kinder zum Beispiel Heimweh haben, auf einmal haben sie Bauchschmerzen. Nicht, weil sie irgendwas Falsches gegessen haben, sondern diese Sehnsucht nach der Mama, nach zu Hause, nach dem, wo es richtig ist und wo man geborgen ist, wo man nicht Angst haben muss. Die Sehnsucht ist so stark, dass man Bauchschmerzen kriegt, zum Beispiel, nicht schlafen kann. Das heißt, Körper und Seele sind ganz eng verbunden. So sind wir Menschen gemacht. Und wenn du versuchst, dagegen zu leben, das funktioniert nicht. Du kannst den Schalter nicht einfach umlegen. Mein ganzer Körper, im Körper spüre ich, dass es hier so ist, wie es nicht sein sollte. Es erfüllt mich nicht. Ich bin nicht da, wo ich sein sollte. Meine Sehnsüchte werden hier in diesem Leben, in dieser Situation nicht gestillt. Mit dem gleichen Verlangen hielt ich im Heiligtum Ausschau nach dir. Und das ist das, was der David uns nahelegt. Er ist mit dieser Sehnsucht ins Heiligtum gegangen. Damals natürlich in den Tempel. Vielleicht konnte er in dieser Wüstenzeit, wo er verfolgt wurde, selber gar nicht in den Tempel gehen. Und er erinnert sich. Er geht vielleicht in sein eigenes inneres Heiligtum. Er begegnet Gott. Weißt du, dass du ein Heiligtum in dir hast? Dass du keinen Tempel und keinen Pastor brauchst letztlich. Gott ist nur ein Gebet entfernt. Du kannst Gott so, ohne Vorwarnung, ohne fromme Worte und ohne Einleitung, nach dem Motto, ich bin's, Matthias, wir haben lange nicht miteinander gesprochen, du kannst Gott alles sagen. Sprich zu ihm. Geh in das Heiligtum. Du kannst direkt in Zugang durch Jesus Christus. Und er geht in das Heiligtum mit dem gleichen Verlangen, wie dich im Heiligtum Ausschau nach dir und deine Macht und Herrlichkeit sehen. Das ist das, was er brauchte. Die Herrlichkeit Gottes. Er sah nur Wüstensand, Hunger, Durst, Verfolgung, Sandsturm, keine Königsstadt, keine Königswürde. All das, wofür er eigentlich bestimmt war, hatte er nicht. Er vermisste es schrecklich. Und ich brauche jetzt einen Blick, Jesus, dass du wirklich da bist. Dass deine Herrlichkeit da ist. Dass deine Macht sich erweist. Dass ich wieder Zuversicht bekomme. Und er hat sie gesucht bei Gott. In seiner Sehnsucht. Das hatte ich eben gesagt. Jede Sehnsucht weist zurück auf eine Sehnsucht, die grundlegender ist. Letztlich ist es die Sehnsucht nach Gott. Die Erfüllung meiner Sehnsüchte ist letztlich nur in Gott zu finden. Gott, zeig dich mir wieder. In deiner Herrlichkeit, in deiner Macht, dass ich weiß, du bist da und bei dir wird es gut. Und deshalb habe ich Zuversicht und deshalb kann ich den nächsten Schritt gehen. Deshalb kann ich die nächste Woche überleben. Deshalb kann ich das aushalten, dieses nagende, zehrende Gefühl, nicht das Glück zu haben im Moment, in den Händen. Ich kann es erdulden, ich kann es ertragen, weil ich weiß, du bist da. Und in deiner Nähe bekomme ich es, bei dir kommt meine Seele zur Ruhe. Deine, Vers 6, deine Nähe sättigt den Hunger meiner Seele wie ein Festmahl. Wer das noch nicht erlebt hat, dass Gott deine Sehnsucht stillt, der bitte Gott, Vers 6, wunderbar, deine Nähe sättigt den Hunger meiner Seele wie ein Festmahl. Bei Gott zur Ruhe kommen, bei Gott erfüllt werden, das ist ein solches Ding, was eben nicht so schnell wieder weggeht. Das ist letztlich das zugrunde liegende, die zugrunde liegende Sehnsucht. Bei Gott kommt meine Seele zur Ruhe. Es gibt einen wunderbaren Spruch, der so in die Weltliteratur eingegangen ist. Jetzt will ich ihn richtig zitieren. Von Augustinus. Auf dich hin sind wir geschaffen. Augustinus, der Kirchenvater, spricht von Gott. Auf dich hin sind wir geschaffen. Und unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Auf dich hin sind wir geschaffen und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. All all deine Sehnsüchte haben ganz viel Potenzial und gehören unmittelbar zu deinem Menschsein. Aber zutiefst ist es die Tür zu Gott. Denn nur bei Gott wird diese Sehnsucht letztlich erfüllt. Die letztliche Erfüllung von Annahme. Denn jeden Menschen, von dem ich Annahme erwarte, dem ich diese Bürde auf die Schultern lege, mir alles an Annahme zu geben, was ich brauche. Jeder Mensch wird darunter zusammenbrechen. Kein Mensch kann das tun. Und du kannst es auch für keinen anderen tun. Dein Bedürfnis nach Annahme, vorbehaltloser Annahme, Liebe, das kann kein anderer dir geben. Du wirst immer enttäuscht werden und auch selber, du wirst andere enttäuschen. Zuletzt, eigentlich kann nur Gott dir diese Annahme geben. Gott sagt Ja zu dir und steht zu dir, wenn du dein Leben ihm anvertraust. Und er wird niemals sein Ja zurückziehen. Er wird niemals seine Nähe zurückziehen. Manchmal empfindet man es so. Und dann muss man wie David wieder reingehen. Ich bin wieder in der Wüste. Ich suche dich. Zeig dich mir wieder. Ich brauche wieder das Bewusstsein, dass du da bist. Bestätigung. Du bist gewollt. Du bist wertvoll. Du bist nicht unnütz. Selbst wenn Menschen dir das sagen, selbst wenn das Sozialsystem dir das sagt, du bist zu nichts Nütze. Selbst wenn dein Chef dir das spiegelt, selbst wenn du das selber anfängst zu glauben, Gott sagt dir, du hast einen unfassbaren Wert, weil ich dich in meinem Ebenbild geschaffen habe, eine kostbare Seele. Und ich liebe dich und ich schätze dich und ich sehne mich nach dir. Das ist noch ein Geheimnis, dem man dann begegnet. Gott sehnt sich nach dir mehr, als du dich nach Gott sehnst. Wenn du all deine Sehnsüchte zusammennimmst und merkst, bei Gott finde ich Erfüllung. Gott wird sich immer noch mehr nach dir sehnen. Und wie wird das erst sein, wenn wir in seiner Welt sind? Gott wird all unsere Sehnsüchte erfüllen, weil wir da im Einklang mit ihm sein werden. Auf dich hin sind wir geschaffen und unruhig bleibt unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Wir sind der Sehnsucht nachgegangen, was Sehnsucht bedeutet. Jeder hat Sehnsucht. Es zeigt etwas von der Größe des Menschen. Die Sehnsucht führt einen zur Größe. Kann aber genauso Quelle für Verzweiflung und Sucht sein. Und es soll, so ist es gedacht von Gott, deine Tür zu Gott sein. Das, was dich nach etwas streben lässt, was dieses Leben nicht erfüllt. Deine Seele kann Frieden finden in Gott. Wusstest du, dass der Name deiner Sehnsucht Gott ist? Ich möchte beten. Lass uns dazu aufstehen. Ein mächtiger Gott, wir stehen vor dir und ja, es geht nicht um die Worte, die ich eben gesagt habe, nicht um die Schallwellen, die an unser Ohr gekommen sind. Es geht darum, dass du da bist, Gott. Dass du auch diesen Raum erfüllst und dass jeder in seinem Herzen letztlich spürt, dieses Leben macht so viele Versprechungen und hält letztlich nichts, wenig. Zum Frieden, zum Glück, zur Geborgenheit, zur Liebe kommen wir nur durch dich. Du bist der Inbegriff, du bist die Quelle von allem, was wir ersehnen. Du bist kostbar, du bist einzigartig, du bist der Gott des Universums und du bist ein Liebhaber unserer Seele. Dir sind wir nicht egal und du führst uns und du leitest uns und du gebrauchst auch unsere Sehnsüchte, selbst fehlgeleitete Sehnsüchte, du gebrauchst es alles, um uns zu dir zu ziehen. Ich danke dir, Gott, dass du nicht ein planloses Universum bist, nicht irgendeine ungelenkte Kraft, sondern dass du unser Gegenüber bist, dass du eine Person bist, die uns sieht kennt, die uns geschaffen hat und ein Ziel vor Augen hat. Und ich bitte dich für jeden, dass wir uns ganz fest machen, wie es der David gemacht hat, ganz fest unsere Sehnsucht in dir zu stellen, letztlich. Und wir dürfen das Leben bejahen, wir dürfen viel Freude auch mal wieder erleben, aber wir wissen ja, du bist letztlich die Erfüllung. Ich danke dir und preise dich dafür und bitte dich für jeden um Glauben und um Kraft, wirklich bei dir anzukommen, dir alles zu sagen und zu erfahren, dass du Macht und Herrlichkeit hast, dass du keine Illusion bist, sondern dass du da bist und unser Leben wirklich veränderst. Danke dafür.